Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Fleisch ist billig im Land und beliebt. Zwar essen die Deutschen etwas weniger davon als noch vor Jahren, doch noch immer sehr viel. Um den Bedarf zu decken, da müssen entsprechend viele Schlachttiere gezüchtet werden. Die Bedingungen, unter denen sie leben, sind oft kritikwürdig und das Tierwohl gerät immer mehr in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Kann da eine staatlich gelenkte Verteuerung des Fleisches helfen? Wir fassen die Diskussion darüber zusammen und sprechen mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Martin Schulz. Außerdem, US-Präsident Trump besucht die texanische Stadt El Paso, um der Opfer des Massakers zu gedenken. Doch die Menschen dort sehen den Präsidenten nicht gern bei sich. Berlin verbannt E-Scooter von den Bürgersteigen und Schalke-Aufsichtsratschef Tönjes lässt sein Amt ruhen wegen rassistischer Äußerungen. Wir Deutsche, wir essen rund 60 Kilogramm Fleisch im Jahr, Tendenz fallend. Die Zucht von Rindern, von Schweinen und Geflügel ist ein wichtiger Faktor in der deutschen Landwirtschaft. Dabei stehen die Landwirte unter großem Konkurrenzdruck aus dem Ausland. Und die Verbraucher werden kritischer. Sie schauen genauer hin und informieren sich, wie das Tier, dessen Teile sie verspeisen wollen, zu Lebzeiten behandelt wurde. Im Zweifel verzichten sie auch mal auf den Fleischkonsum, wie die sinkenden Zahlen beim Verzehr vermuten lassen. Mittlerweile hat sich eine Diskussion entsponnen, ob man Fleisch nicht künstlich teurer machen könnte. Volker Findhammer fasst die Diskussion darüber heute am Tag zusammen.
Zwar plant Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein staatliches Tierwohl-Label und es gibt bereits Initiativen des Handels und der Verbände, aber die Teilnahme daran ist bislang freiwillig und genau das geht dem Tierschutzbund nicht weit genug. Deshalb kam von dort der Vorstoß, eine Fleischsteuer zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung einzuführen, um mit den daraus resultierenden Mehreinnahmen den tiergerechten Umbau der Ställe finanzieren zu können. Statt an eine eigene Fleischsteuer denken die Agrarpolitiker der Grünen und der SPD jetzt an eine Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Fleisch. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Friedrich Ostendorf sagte der Welt, es sei nicht zu erklären, warum Fleisch mit 7% besteuert werde und beispielsweise Hafermilch mit 19%. Die zusätzlichen Einnahmen könnten zum Wohl der Tiere eingesetzt werden. In gleicher Weise argumentiert der agrarpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rainer Spiering. Auf 5 Milliarden Euro würden sich die Einnahmen aus der höheren Mehrwertsteuer für Fleisch pro Jahr belaufen. Aber das Geld würde erst einmal in den allgemeinen Steuertopf des Bundes fließen.
Wenn man was erreichen will, muss man tatsächlich zweckgebunden versuchen, eine Finanzierung zu schaffen. Und wenn man sich dann darauf einigt, zu sagen, so in den Haushaltsberatungen, kommen wir überein, eine bestimmte Menge Geldes für Tierschutz, Tierwohlmaßnahmen auszugeben, dann wird das Geld auch entsprechend zweckgebunden ausgegeben. Das ist dann im Haushalt festgelegt und da kann man dann auch nicht mehr dran rumrütteln.
So Spiering in Welt-TV. Doch aus der SPD-Fraktion kommen auch andere Töne. So erklärt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, die SPD-Bundestagsfraktion diskutiere nicht über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch helfe nicht dem Tierwohl, sondern mache Fleisch einfach nur teurer. Der agrarpolitische Sprecher der CDU, Albert Stegemann, lehnt den Vorstoß dagegen nicht ab, machte aber deutlich, dass die möglichen Mehreinnahmen zwingend den Tierhaltern zugutekommen sollten, um einen artgerechten Ausbau der Ställe finanzieren zu können. Genau das ist auch vom Deutschen Bauernverband zu hören. Dessen Generalsekretär Bernhard Grüsken erklärte, nicht der Fiskus, sondern die Landwirte bräuchten Mittel und Unterstützung für eine Weiterentwicklung der Tierhaltung.
Wir haben auch bei einer Abgabe noch nicht die Garantie, dass das entsprechend in der Zweckbindung für die Landwirtschaft bleibt. Weil wo wird Tierwohl gemacht? Beim Landwirt.
Außerdem wird beim Bauernverband die Gefahr von Ausweichreaktionen gesehen, also dass sich der Handel preisgünstig aus anderen EU-Ländern mit niedrigeren Standards in der Tierhaltung versorgen könnte. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßte im Deutschlandfunk Kultur die grundsätzliche Idee, die Landwirte bei der Förderung des Tierwohls zu unterstützen.
Ja, lasst uns darüber diskutieren. Wenn es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dass es auch gesellschaftlich finanziert wird, dass wir helfen beim Stallumbau, zum Beispiel mit Förderanreizen.
Eine höhere Mehrwertsteuer hält Klöckner jedoch nicht für den angemessenen Weg, zumal das daraus resultierende Aufkommen nicht allein dem Bund, sondern auch anteilig den Ländern zur Verfügung stehen würde und da sei es mit der Zweckbindung dann schwierig. Die Debatte sei gut, aber über die Instrumente müsse man sich noch einmal unterhalten, betonte Klöckner. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sagte der Süddeutschen Zeitung, eine isolierte Betrachtung von Einzelsteuersätzen sei nicht sinnvoll. Wer etwas ändern wolle, müsse das gesamte Mehrwertsteuersystem auf ökologische Lenkungswirkung und soziale Auswirkungen hin umbauen.
Wie kann dem Wohlergehen von Nutztieren am besten geholfen werden? Durch mehr Zuschüsse für die Erzeuger oder gar durch Steuererhöhungen für Verbraucher? Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio fasste die Diskussion darüber zusammen. Am Telefon ist nun Martin Schulz, er ist von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Mit ihm will ich das Ganze noch einmal näher betrachten. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend.
Sie führen ja einen konventionellen Schweinemastbetrieb im Wendland. Wie geht es denn Ihren Tieren eigentlich?
Wir wirtschaften seit 25 Jahren nach dem Neulandprogramm. Das heißt, die Tiere haben alle Auslauf, haben Stroh als Einstreu, haben doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben, haben intakte Ringelschwänze und kriegen heimisches Futter. Damit geht es ihnen wesentlich besser als dem Durchschnitt der meisten landwirtschaftlichen Nutztiere.
Ist das eigentlich teuer, dass es ihren Tieren so gut geht?
Ja, das Fleisch ist schon 30% teurer in der Erzeugung, also mindestens 30% teurer, als wenn wir den konventionellen Weg gehen.
Ist das für Sie zu viel oder in Ordnung?
Na, wir haben einen speziellen Vermarktungsweg. Also wenn wir die Tiere auf dem konventionellen Markt vermarkten müssten, würden wir im Schnitt der Jahre keinen Gewinn erzielen. Aber da wir die Tiere auch höherpreisig vermarkten über spezielle Abnehmer, funktioniert dieses System halt als Nischendasein.
Kommen Sie zurecht. Würden Sie sagen, dass Fleisch teurer werden muss, damit Sie dann auch oder auch die Kollegen mehr in Tierwohl investieren können?
Es ist unabdingbar. Also die konventionellen Betriebe können mit den durchschnittlichen Preisen, die sie in den letzten Jahren erhalten haben, kaum mehr Tierwohl realisieren. Wir sind jahrelang darauf getrimmt worden, ja 25 Jahre seit meiner Ausbildung, dass wir billig landwirtschaftliche Produkte erzeugen sollen, um austauschbar zu sein auf dem Markt. Sprich, wir müssen als Ziel immer den Weltmarkt haben, um China, die Philippinen oder welche Länder auch immer mit Fleisch versorgen zu können.
Und wenn da jetzt Geld hineingegeben werden soll, wer soll denn das bezahlen?
Letztendlich muss das aus dem System kommen. Wenn wir das nicht machen, wird sich an der Tierhaltung nichts ändern. Das heißt, es werden Nischen bleiben, die für einen kleinen, höherpreisigen Markt was erzeugen können. Aber wir werden die Diskussion um die Tierhaltung in Deutschland nicht in den Griff bekommen. Ich glaube nicht daran, dass der Markt das in der Zeit lösen kann, die wir noch haben. Deswegen glaube ich, brauchen wir ein System, ähnlich wie das EEG uns das vorgemacht hat, um eine Quersubventionierung zu machen, um den Landwirten einen Anreiz zu schaffen, die Tiere besser halten zu können.
Ja, Sie sagen, das so kryptisch aus dem System kommen. Das heißt, es muss vom Steuerzahler kommen.
Das lassen wir im Prinzip offen. Also letztendlich wird es dazu führen, dass Fleisch teurer werden wird. Also die Diskussion, die heute geführt worden ist, die hat sich sehr stark auf die Mehrwertsteuer fokussiert. Man kann dieses Geld auch anders einsammeln. Es gibt im Prinzip so ein System schon im kleinen Maßstab. Es gibt ja die Initiative Tierwohl, wo der Handel 6 Cent pro Kilo verkauftes Fleisch in einen Fonds einbezahlt, aus dem Landwirte Geld bekommen, wenn sie den Tieren bestimmte Verbesserungen anbieten. Allerdings sind die 100 Millionen, die da im Jahr zur Verfügung stehen, viel zu wenig, um eine spürbare Verbesserung hinzubekommen.
Dann würde das Fleisch ja für den Endverbraucher an der Ladentheke teurer werden. Dann würde er doch möglicherweise zu dem billigeren ausländischen Fleisch greifen und dann wären Sie, die Züchter, wieder die Gekniffenen.
Ja, wenn wir die Diskussion natürlich immer so führen, das haben wir im Prinzip damals bei der Umstellung der Hennenhaltung auch gemacht. Da hat man auch gesagt, wenn wir hier die Tierhaltung umstellen in Deutschland, dann kommen die Eier aus dem Ausland. Sicherlich in Teilen ist das so, aber zum großen Teil hat sich doch die Hühnerhaltung stark umgestellt. Es werden Ställe gebaut. Auslaufhaltung, Freilandhaltung ist fast der Standard geworden. Das ist eine Entwicklung, die sicherlich 15 Jahre gedauert hat. Das werden wir in einer anderen Tierhaltung, diese Zeit haben wir nicht mehr, um die gesellschaftliche Akzeptanz wieder zu erreichen. Aber da sieht man auch, dass das funktionieren kann.
Jetzt haben wir die ganze Zeit so geredet, als ob das Wohlergehen der Nutztiere davon abhängt, dass der Bauer genug Geld für das Tierwohl hat. Wenn es aber doch Defizite beim Tierwohl gibt, warum stellen Sie als Landwirte das nicht einfach ab?
Na, das habe ich versucht am Anfang zu erklären. Wir sind darauf getrimmt worden, Kostenführerschaft zu erreichen, also immer günstiger zu erzeugen. Man muss dazu sagen, wir haben in den letzten 18 Jahren oder 19 Jahren jetzt 80% der Schweinehalter in Deutschland verloren, die das Handtuch geworfen haben, weil für die Schweinehaltung nicht rentabel für sie war. Die anderen 20%, die übergeblieben sind, die haben sehr stark in Größe investiert und haben sich sehr stark spezialisiert auf die Schweinehaltung, haben Leistungen im Stall, also bei der Sauenhaltung, die vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar waren, ziehen irgendwie 30 Ferkel pro Sauenjahr auf. Und haben aber ein System, was nicht unbedingt dem Tierwohl dient, weil sie natürlich auf Produktivität gesetzt haben. Also Arbeitswirtschaft mit einer Person 300 Sauen betreuen ist schon eine ziemliche Aufgabe.
Wollen Sie damit sagen, dass im Regelfall gegen Tierschutzgesetze verstoßen wird?
Nein, es wird nicht gegen Tierschutzgesetze verstoßen, das will ich nicht sagen. Aber die Tiere werden auch nicht nach dem Tierschutzgesetz gehalten, sondern nach Nutztierhaltungsverordnung. Aber diese Nutztierhaltungsverordnung muss überholt werden. Aber dabei können wir die Landwirte nicht alleine stehen lassen. Also wir haben jetzt eine Gesetzesinitiative, das sogenannte Kastenstandurteil, wo den Betrieben vorgeschrieben wird, dass sie ihre Sauen nicht mehr im Kastenstand halten dürfen, mit längeren Übergangsfristen. Aber wenn das dazu kommt und die Preise so bleiben, wie sie jetzt sind, dann wird das dazu führen, dass die meisten Betriebe das nicht machen können, weil sie dafür ihren kompletten Stall umbauen müssen, weil sie dadurch wesentlich mehr Zeit mit ihren Tieren verbringen müssen, weil es wesentlich aufwendiger ist. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir auch bereit sein, für Fleisch mehr auszugeben. Ganz klar.
Also Sie reden jetzt von den Verbrauchern. Aber wenn ich Sie vorher so höre, dann haben Sie ganz stark die Erwartung, dass der Staat Ihnen auch hilft. Nun sind Sie ja nicht nur Landwirt. Als Landwirt sind Sie auch Unternehmer. Wie finden Sie das denn, dass Unternehmer danach rufen, dass der Staat Ihnen hilft?
Ich glaube einfach, dass wir das mit dem Verbraucherverhalten das Problem nicht gelöst kriegen. Das ist einfach meine innere Überzeugung nach 25 Jahren artgerechter Tierhaltung. Wir haben einen Marktanteil der gesamten Biobranche, Neuland, Tierschutzlabel, Premiumstufen vom Deutschen Tierschutzbund, der ungefähr bei 1% liegt. Die Diskussion führen wir aber schon seit 30 Jahren. Und wenn wir dann nur einen Marktanteil von 1% haben, dann sehe ich nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren plötzlich Marktanteile von 20% kriegen. Also ist das schwierig. Wir hätten die Energiewende in Deutschland auch nicht gemeistert, nur weil die Leute Ökostrom kaufen. Ohne staatliche Intervention wäre das nicht zu dieser Energiewende gekommen. Und deswegen glaube ich auch, braucht es ein staatliches System, um den Landwirten die Sicherheit zu geben, wenn ihr jetzt euren Stall umbaut. Und das sind große Investitionen und Mehrarbeit für die Landwirte, dann geben wir euch eine Sicherheit, dass wir dieses Risiko eingehen können. Ansonsten werden die Betriebe dieses Risiko nicht eingehen.
Martin Schulz, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Bei 2 Schusswaffenattacken in den USA starben am Wochenende 31 Menschen. In Dayton, da tötete ein Schütze in der Nacht zum Sonntag 9 Menschen. In der texanischen Stadt El Paso an der Grenze zu Mexiko erschoss ein anderer 22. Unter ihnen sind mehrere Mexikaner und auch ein Deutscher. In El Paso gehen die Behörden von einem rassistischen Hintergrund der Tat aus. Ungewohnt staatsmännisch hatte US-Präsident Trump die Taten verurteilt und gesagt, der Hass habe keinen Platz in Amerika. Heute nun besucht der US-Präsident beide Orte. Vor etwa einer Stunde ist er in El Paso angekommen. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler beobachtet diesen Besuch. Herr Kössler, wie ist denn Trump empfangen worden von den Menschen in El Paso?
Also in beiden Städten, sowohl in Dayton wie in El Paso, war das doch eher ein kühler Empfang. In Dayton hielten Demonstranten Plakate hoch. Do something, tu endlich was, es ist Zeit zu handeln. Man muss etwas tun gegen Rassismus, gegen Waffengewalt. Passanten sagten hier wie dort, sie wollten Trump nicht in der Stadt haben. Sie seien damit beschäftigt, die Ereignisse zu verarbeiten. Eine ältere Dame hat gesagt, sie halte es für völlig unangemessen, die beiden Städte jetzt für Fototermine zu nutzen. Deshalb hat sich Donald Trump tatsächlich ein bisschen im Hintergrund gehalten. Er hat keine öffentlichen Erklärungen abgegeben. Er hat mit Rettungskräften gesprochen, mit Sicherheitskräften. Er ist gerade im Gespräch mit Opfern in einem Hospital, allerdings ohne Presse. Die Bürgermeisterin von Dayton, Ann Wally, hat gesagt, das war eine gute Entscheidung, sich nicht öffentlich zu äußern. Donald Trump habe so spalterische Reden geschwungen während seiner Amtszeit. Das sei das Letzte, was man in dieser Stadt jetzt gebrauchen könne. Nicht anders in El Paso. Hier ist die Empörung noch größer. Das liegt an der Vorgeschichte. Es ist eine Gegendemonstration geplant, an der Beto O'Rourke teilnehmen wird. Beto O'Rourke ist ein Kandidat für die Präsidentschaft der Demokraten. Den hatte Trump am Morgen via Twitter aufgefordert, den Mund zu halten, nachdem Beto O'Rourke ihn mitverantwortlich gemacht hat für den rechten Terror. Trump hat aber vor seinem Abflug abgestritten, dass er eine spalterische, hasserfüllte, rassistische Rhetorik pflege. Im Gegenteil hat er gesagt, seine Rhetorik bringe die Menschen zusammen.
No, I don't think my rhetoric has it all. I think my rhetoric is a very, it brings people together.
Also das ist natürlich, das kam alles nicht gut an. Trump müsste eigentlich merken, wie verletzt die Menschen seien. Das sagen eigentlich alle Gesprächspartner, ob in El Paso oder in Dayton.
Nun ist der Präsident und seine Frau unterwegs. Sie sind dort angekommen, sie besuchen Verletzte, sie haben es gerade geschildert. Nehmen die Menschen ihm diese Anteilnahme ab?
Also es dreht sich alles darum, dass sie, glaube ich, die Stimmung hat sich ganz deutlich gedreht. Die Leute sind müde und insbesondere die Latinos, die in El Paso ja am meisten betroffen waren von diesem Anschlag. Sie fühlen sich völlig in Bedrängnis. Man spricht mittlerweile davon, dass sie geradezu ein 9-11-Erlebnis haben, also ein Terrorerlebnis wie damals in New York. Die Washington Post hat einen offenen Brief veröffentlicht von Verbänden, in dem es heißt, Hispanics sind in diesem Land unter Beschuss, auch Schwarze und Einwanderer seien Angriffen ausgesetzt, die sei eine Atmosphäre gegen die Minderheiten. Donald Trump hat in der Tat, und deshalb sind die Leute besonders in El Paso so sauer, gezielt Einschüchterungspolitik betrieben. In El Paso hat er damit begonnen, Familien zu trennen. Hier hat er Leute unter einer Brücke sperren lassen von den Sicherheitskräften. Er hat immer wieder Razzien gegen Papierlose Immigranten angekündigt und die Community in Aufregung versetzt. Das alles gehört in dieses Stimmungsbild hinein, das sich doch sehr, sehr stark gegen Donald Trump richtet.
Der US-Präsident besucht die Städte der jüngsten Schusswaffenattacken, Dayton und El Paso. Soweit unser Korrespondent Thilo Kössler live aus Washington. Sie sollen den Menschen in der Stadt das Leben leichter machen, den Verkehr entlasten und auch die Umwelt. So war der Plan bei der Einführung der Tretroller mit Elektroantrieb, neudeutsch E-Scooter genannt. So ganz sind die Hoffnungen aber nicht in Erfüllung gegangen, auch wenn man sich wünschen mag, dass sich Menschen immer und überall besonnen, rücksichtsvoll und achtsam verhalten. So lehrt doch die allgemeine Erfahrung, dass sie so eben nicht sind. Die Scooter werden irgendwo abgestellt, oft auf Gehwegen. Sie behindern und in manchen Fällen gefährden sie sogar andere, meist Fußgänger oder Fahrradfahrer. Und so verwundert es kaum, dass jetzt strengere Regeln für die elektrischen Flitzer erdacht werden. Die Überlegungen dazu in Berlin fasst Sebastian Engelbrecht zusammen.
Das Durcheinander im Stadtbild soll ein Ende haben. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther beriet heute mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik, 3 Bezirksbürgermeistern und 5 E-Scooter-Anbietern über neue Regeln für die Nutzung der Elektro-Tretroller. Die wichtigste Entscheidung verkündete die Senatorin.
Wir haben besprochen, dass gerade an besonders historischen Orten wie dem Brandenburger Tor oder auch dem Holocaust-Denkmal sich eine enorme Masierung der E-Scooter zeigt. Da wurde uns zugesichert, dass noch heute diese Gebiete zum Parken gesperrt werden.
Die Tretrollerverleiher sicherten der Berliner Verwaltung zu, die Parkfunktion für beide Zonen in ihren Apps zu blockieren. Zudem dürfen die E-Scooter, so eine weitere Vereinbarung aus dem Gespräch, künftig nicht mehr auf Gehwegen abgestellt werden. Bis zum Beginn der nächsten E-Scooter-Saison, also bis zum Frühjahr nächsten Jahres, wollen die Bezirke Berlin-Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln Abstellflächen für E-Scooter schaffen, zum Beispiel an Straßenecken. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hiekel, schlägt vor,
dass genau diese Eckenräume natürlich dafür prädestiniert sind, sie umzuwidmen für beispielsweise Parkmöglichkeiten für Leihgeräte oder auch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und das Ganze auch baulich zu sichern. Es wäre eine Win-Win-Situation für die Bürgerinnen und Bürger als auch für diejenigen, die dann ihre Leihgeräte günstig abgeben wollen.
Die Elektroroller dürfen in Berlin künftig nicht mehr kreuz und quer abgestellt werden, sondern nur noch auf speziell ausgewiesenen Flächen. Diese sollen auf Kosten von Parkplätzen für Autos geschaffen werden. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist zufrieden mit dem Beschluss.
Das zentrale Abstellen der Scooter ist natürlich auch für uns als Polizei ein ganz zentraler Punkt, denn das sind Stolperfallen, das sind Sicherheitsfallen, die Scooter, die im Moment auf den Gehwegen eben ungeordnet stehen.
Im Berliner Bezirk Neukölln musste die Feuerwehr kürzlich E-Tretroller aus Baumkronen auf den Boden zurückholen. Viele Berliner stören die Elektroscooter, die seit Mitte Juni zugelassen sind. Die auf Bürgersteigen abgestellten Scooter gefährden Blinde und Gehbehinderte. 5.000 der neuen Fahrzeuge gibt es mittlerweile in Berlin, die meisten in Mitte. Prinzipiell begrüßt Umwelt- und Verkehrssenatorin Günther das neue Verkehrsmittel.
Wir alle haben das Interesse daran, dass wenn die Scooter auf den Straßen unterwegs sind, dass sie natürlich auch eine Akzeptanz finden und dass sie von der Bevölkerung angenommen werden. Und es kann nur sein, wenn sie nicht als Behinderung wahrgenommen werden.
Einer Bilanz der Berliner Polizei zufolge sind die Elektro-Tretroller ein zusätzliches Risiko auf den Straßen. Seit Mitte Juni gab es 38 Verkehrsunfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren. Dabei wurden 7 Menschen schwer verletzt und 27 leicht. In 90% der Fälle haben die E-Scooter-Fahrer die Unfälle verursacht. Sie fuhren nicht achtsam genug, benutzten unerlaubterweise den Bürgersteig oder waren betrunken. Auch angesichts dieses Befunds forderte der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, eine Null-Promille-Vorschrift, auch für E-Scooter-Fahrer. So könnten gefährliche Kopfverletzungen vermieden werden. Für E-Tretroller gelten momentan dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Auto. Mit bis zu 0,5 Promille Alkohol im Blut ist das Fahren zugelassen.
Berlin versucht, Ordnung in das E-Scooter-Chaos zu bringen, soweit Sebastian Engelbrecht. Damit ist es 23.31 Uhr. Der Deutschlandfunk, das war der Tag. Jetzt weitere Kurzberichte. Die Risiken für den Bundeshaushalt bei den Pkw-Mautverträgen könnten größer sein als erwartet. Matthias Reiche.
Die gekündigten Verträge hätten das Potenzial, zum Milliardengrab zu werden, ist der Verkehrsexperte der Grünen, Oliver Krischer, überzeugt. So müssen beispielsweise die für das Mautgeschäft von den beiden Firmen bereits eingestellten Personen auf 12 Jahre bezahlt werden. Außerdem gibt es nicht nur die bisherigen Investitionen und die entgangenen Gewinne zurück, sondern es fallen auch Entschädigungen an, wenn der Bruttounternehmenswert durch die Kündigung geschmälert wird. Die Grünen sind überzeugt, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rechtswidrig handelte, als er solch üppige Entschädigungsregelungen vereinbarte, ohne den Bundestag zu informieren. Verkehrsexperte Krischer fordert deshalb, dass nun sämtliche Unterlagen zum Vertragsabschluss über die Pkw-Maut auf den Tisch kommen. Anderenfalls werde man mit der FDP und den Linken über die Einsetzung eines Sonderermittlers oder eines Untersuchungsausschusses sprechen.
Die Tiger-Kampfhubschrauber der Bundeswehr müssen am Boden bleiben. Nina Barth.
Die Kampfhubschrauber vom Typ Tiger der Bundeswehr bleiben vorerst am Boden. Grund sind Sicherheitsbedenken aufgrund möglicher mangelhafter Bauteile. Konkret geht es um bestimmte Bolzen in dem Kampfhubschrauber. Wie die Bundeswehr mitteilte, sei bei Wartungsarbeiten festgestellt worden, dass die Bolzen einen Mangel aufweisen könnten. Alle Kampfhubschrauber des Typs Tiger müssten vor dem nächsten Flug überprüft werden. Falls notwendig, müssten Bolzen ausgetauscht werden. Zur Klärung weiterer Details werde der Flugsicherheitsausschuss zusammenkommen, ein Gremium aus Experten von Bundeswehr und aus der Industrie. Der Kampfhubschrauber Tiger kommt zurzeit vor allem zur Pilotenausbildung und Weiterbildung im Inland zum Einsatz. In Auslandseinsätzen der Bundeswehr wird er derzeit nicht eingesetzt. Nach Angaben der Bundeswehr habe die Aussetzung des Flugbetriebs mit dem Tiger damit keine Auswirkungen auf die Einsatzverpflichtungen der Bundeswehr.
Die Außenminister Großbritanniens und der USA haben über die Lage am Golf gesprochen. Thorsten Teichmann.
Der britische Außenminister Dominic Raab war mit einem Geschenk nach Washington gekommen und deshalb bedankte sich sein US-Kollege Mike Pompeo erstmal, dass Großbritannien entschieden hat, die US Navy im Persischen Golf zu unterstützen. Das Vereinigte Königreich folgt damit einer Aufforderung aus Washington und stellt sich gegen Frankreich und Deutschland. Vor allem Deutschland hatte eine US-geführte Mission abgelehnt. In beiden Ländern waren aber Politiker für einen europäischen Einsatz eingetreten, mit dem Ziel, Iran daran zu hindern, Öltanker ohne wirklichen Grund festzusetzen. Hintergrund für Londons Entscheidung könnte der Konflikt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über den Ausstieg aus der EU sein. Da ein Brexit ohne Abkommen droht, sind die USA für die Regierung in London umso wichtiger geworden. Pompeo versprach zum Beispiel einmal mehr ein Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem 31. Oktober. Trotzdem, es gleicht einem Drahtseilakt, denn der britische Außenminister sagt zu, Marine mit amerikanischen Einheiten in den Persischen Golf zu entsenden, aber auf der anderen Seite will er das Atomabkommen mit Iran erhalten, anders als die Vereinigten Staaten, die waren im vergangenen Jahr im Mai ausgestiegen.
Pakistan hat den indischen Botschafter ausgewiesen, Bernd Moschborowska.
Der indische Hochkommissar in Pakistan, vergleichbar einem Botschafter, soll ausgewiesen werden und der pakistanische Hochkommissar in der indischen Hauptstadt Delhi wird zurückgerufen. Diese Entscheidung traf der Nationale Sicherheitsrat Pakistans am Abend als Reaktion auf die Situation in Kaschmir. Die diplomatischen Beziehungen zu Indien würden herabgestuft, hieß es, und der bilaterale Handel ausgesetzt. Außerdem kündigte die pakistanische Regierung an, dass die ihrer Ansicht nach illegale Entscheidung Indiens, der mehrheitlich muslimischen Region Kaschmir die Autonomierechte zu entziehen, vor den UN-Sicherheitsrat gebracht werde. In der Vergangenheit wurden bei Krisen zwischen den beiden verfeindeten Nachbarstaaten die Anzahl der Diplomaten reduziert, deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt und diplomatische Kontakte auf einen sehr engen Rahmen beschränkt. Indien hatte am Montag den Sonderstatus für den indischen Teil der Provinz Kaschmir aufgehoben. Seit Tagen gilt dort quasi der Ausnahmezustand.
Nach Schätzungen der UNO haben nordkoreanische Hacker 2 Milliarden Dollar erbeutet. Peter Mücke.
In dem Bericht unabhängiger Experten für den Nordkorea-Sanktionsausschuss heißt es, mit den Cyberattacken beschaffe sich das Land Geld für sein Programm für Massenvernichtungswaffen. Der Gesamterlös durch die Online-Raubzüge wird auf bis zu 2 Milliarden Dollar geschätzt. Unklar ist, über welchen Zeitraum das Geld erbeutet worden sein soll. In dem Bericht heißt es weiter, Nordkorea nehme bei seinen zunehmend ausgeklügelten Angriffen nicht nur Gelder herkömmlicher Finanzinstitute ins Visier, sondern auch Digitalwährungen wie Bitcoins. Das habe für das Land den Vorteil, dass die Angriffe schwieriger zu verfolgen seien. Die Experten gehen davon aus, dass Nordkorea versucht, auf diese Weise die UN-Sanktionen gegen das Land zu umgehen. Digitalwährungen ermöglichen es, online weitgehend anonym zu bezahlen. In dem Bericht heißt es aber auch, Vertreter Nordkoreas versuchten weiterhin für das Waffenprogramm des Landes im Ausland einzukaufen. Nordkorea wurde in der Vergangenheit immer wieder für aufwendige Angriffe im Internet verantwortlich gemacht.
Die Türkei hat oppositionelle Internetportale gesperrt. Christian Butgereit.
Auf der Verbotsliste stehen 136 Internetadressen, darunter 13 Nachrichtenportale wie die bekannte Seite Bianet und die Plattform Etta, für die die deutsche Journalistin Meşale Tolu vor ihrer Verhaftung arbeitete. Das Gericht in Ankara begründete diese Entscheidung mit Belangen der nationalen Sicherheit und öffentlichen Ordnung. Noch sind die Seiten nicht abgeschaltet. Eine Bianet-Sprecherin sagte, der Gerichtsbeschluss sei noch nicht zugestellt worden. Gesperrt werden sollen auch einzelne Videos, etwa bei YouTube, sowie das Twitter-Konto einer kurdischen Parlamentsabgeordneten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisierte die Entscheidung als skandalös und völlig willkürlich. Für Internetplattformen, die Filme, Videos und Radioinhalte anbieten, gelten künftig neue Regeln. Die Betreiber müssen eine Lizenz erwerben und sich einer staatlichen Kontrolle unterziehen. Betroffen sein werden auch viele alternative oder oppositionelle Medien, die es ausschließlich im Internet gibt. Was die neue Regelung für den türkischsprachigen YouTube-Kanal der Deutschen Welle bedeutet, ist noch unklar.
In der Türkei ist ein weiterer Deutscher festgenommen worden. Kilian Pfeffer.
Es ist noch nicht viel bekannt im Fall des festgenommenen Deutschen. Und deutsche Politiker haben sich bisher noch nicht geäußert. Auf der Regierungspressekonferenz hieß es heute nur, man habe die erforderlichen Schritte für eine konsularische Betreuung eingeleitet. Das bedeutet, noch haben die deutsche Botschaft in Ankara und das Konsulat in Antalya den in der Türkei festgenommenen Deutschen Osman B. nicht in der Haft besuchen können. Weitere Informationen will das Auswärtige Amt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitteilen und auch die Vorwürfe nicht bewerten. Der 36-jährige Osman B. aus Hessen soll über seine Facebook-Seite Terrorpropaganda verbreitet haben, so der Vorwurf der türkischen Behörden. Der Rechercheverbund WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung hat zum ersten Mal gestern über diese Festnahme berichtet. Einmal mehr stellt sich damit die Frage, wie sicher Urlaub in der Türkei ist. Denn in den zurückliegenden beiden Jahren wurden vermehrt deutsche Staatsangehörige willkürlich festgenommen.
Und schließlich noch der Blick an die deutsche Börse. Ulla Herrmann.
Es war eine wilde Achterbahnfahrt. Doch nach 3 Tagen hintereinander mit Verlusten gewann der Frankfurter DAX 82 Punkte auf 11.650. Bosch, Norma, Schaeffler und nun auch noch der Autozulieferer Continental. Die Unternehmen spüren alle den Abschwung in der Automobilindustrie. So brach der Gewinn von Continental im zweiten Quartal deutlich ein. Der weltweit zweitgrößte Autozulieferer aus Hannover will nun den Sparkurs verschärfen. Es drohen Produktionsverlagerungen und Personalabbau. Die Aktie des DAX-Konzerns hielt sich an der Frankfurter Börse dennoch tapfer. Sie legte knapp 1% zu. Stark gefragt waren Aktien von Bayer. Und dies hatte diesmal nichts mit dem umstrittenen Zukauf des US-Agrargutkonzerns Monsanto und dem Unkrautvernichter Glyphosat zu tun. Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern trennt sich von einem 60-prozentigen Anteil am Chemieparkbetreiber Currenta. Das dürfte Bayer über eine Milliarde in die Unternehmenskassen spülen. Geld, das Bayer nach der Prozesslawine in den USA gut gebrauchen kann. Bayer-Aktien schossen an der DAX-Spitze um über 6% nach oben. Auch die ehemalige Tochter Lanxess erhält einen Teil vom Verkauf. Lanxess-Aktien verbesserten sich bei den Nebenwerten im kleineren MDAX um 4%. Die Frankfurter Commerzbank hat im zweiten Quartal weniger verdient. Sie kämpft, wie viele andere Institute auch, mit den historisch niedrigen Zinsen. Die Aktie der Commerzbank sackte am Ende um über 6% ab.
Der ukrainische Präsident Zelensky regiert die Ex-Sowjetrepublik seit Mai. Und eines seiner Hauptversprechen im Wahlkampf war die Beendigung des blutigen Konfliktes in der Ostukraine. Bislang bestehende Friedenspläne werden dort ignoriert und so kamen erneut 4 ukrainische Soldaten ums Leben, erschossen von pro-russischen Separatisten in der Region Donetsk. Der ukrainische Präsident telefonierte darüber heute lange mit dem Russischen. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
Wie so oft beschuldigen sich die Konfliktparteien gegenseitig, für die erneute Eskalation verantwortlich zu sein. Die ukrainische Armee, heißt es heute von Seiten der Separatisten, habe sich nie an den Waffenstillstand gehalten. Sie bereite neue Provokationen und Artillerieangriffe vor. Für die Bundesregierung, die seit Jahren gemeinsam mit Frankreich versucht, in dem Konflikt zu vermitteln, wenigstens aber das Blutvergießen zu stoppen, ein trauriges Déjà-vu. Und so wiederholt die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebar, das, was sie schon so oft sagen musste.
Natürlich macht uns dieser Vorfall besorgt, wie das jede Eskalation, jeder Gewaltvorfall in diesem Gebiet tut. Und umso dringlicher ist es natürlich, dass wir in einen Prozess einsteigen, der wieder hinführt in Gespräche über Minsk, denn das ist weiterhin die Basis, auf der wir arbeiten.
Gespräche. Die will auch der neue ukrainische Präsident. Ungeachtet der bisherigen diplomatischen Vereinbarungen will er mehr als nur vorbereitende Treffen auf der Arbeits- und Beamtenebene. Volodymyr Zelensky will ein Gespräch im Normandie-Format auf höchster Ebene. Ein Treffen mit Putin, Merkel und Macron.
Wir müssen uns sehr dringend und sehr bald im Viererformat treffen, einander in die Augen schauen und diesen Krieg beenden.
Mit dem russischen Präsidenten hat Zelensky bereits telefoniert. Ein langes Gespräch soll es gewesen sein.
Ich habe ihn gebeten, die Konfliktpartei zu beeinflussen, damit sie mit dem Töten unserer Menschen aufhört.
Wladimir Putin, heißt es in einer Kreml-Mitteilung, habe Zelensky seinerseits aufgefordert, das Feuer auf Siedlungen im Donbass einzustellen, sich an die Vorgaben des Minsker Friedensvertrags zu halten und den Regionen den zugesagten Sonderstatus zu gewähren. Zudem sei ein konstruktiver Dialog zwischen den Konfliktparteien notwendig. Beide Seiten sollen zugesagt haben, dafür sorgen zu wollen, dass der Gefangenenaustausch intensiviert wird. Zelensky hatte in den vergangenen Wochen immer wieder versprochen, alles dafür zu tun, um die Gefangenen nach Hause zu holen und zumindest das Blutvergießen im Donbass zu beenden.
Wissen Sie, alle sagen, dass sie Frieden wollen. Alle sprechen darüber. Aber wir müssen nicht nur reden, sondern auch schnelle Schritte in Richtung Frieden unternehmen.
Der französische Präsident Macron sicherte Zelensky am Nachmittag telefonisch seine Unterstützung zu. Auch er kann sich ein Treffen auf höchster Ebene vorstellen, nach entsprechender Vorbereitung, zum Beispiel durch die Außenminister. Ob auch die Kanzlerin mitzieht, mit der ukrainische Präsident nach Möglichkeit ebenfalls noch heute telefonieren wollte, blieb erst einmal offen.
Die verheerenden Brände in Sibirien breiten sich doch weiter aus. Vor allem sehr abgelegene Gebiete sind bedroht, in denen die Einsatzkräfte aufgrund der Entfernungen nur schwer löschen können. Seit Wochen toben in der Taiga riesige Waldbrände. Besonders die Gebiete Irkutsk, Krasnojarsk und Jakutien sind davon betroffen. Die Feuerwehr ist dort oft machtlos. In manchen Fällen, so berichtet unser Korrespondent Tilko Gries, helfe nur noch beten.
Noch vorgestern hatte es von offizieller Seite geheißen, die begonnenen Löscharbeiten zeigten Erfolg. Die Rede war davon, dass die brennende Fläche um ein Viertel geschrumpft sei. Heute aber gibt es Zahlen, die wieder in die andere Richtung zeigen. Die Waldbrände haben sich in den vergangenen 24 Stunden wieder leicht ausgeweitet. Nach jüngsten Zahlen brennen russlandweit knapp 26.000 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche, die etwas größer ist als die Fläche Mecklenburg-Vorpommerns. Das Staatsfernsehen zeigt, wie Feuerwehrmänner mit Hacken und Schaufeln kleinere Brände löschen. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben rund 4000 Personen des Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und des Militärs im Einsatz. Verwendet werden auch Löschflugzeuge. Gezeigt werden unter anderem Iljuschin-Flugzeuge und Helikopter. Betroffen sind viele Regionen in Sibirien und im fernen Osten, besonders aber die Gegenden bei Irkutsk, Krasnojarsk und Jakutsk. Unterschiedliche Angaben gibt es darüber, wie gefährdet Siedlungen sind. Die großen Städte haben vor allem mit Rauch zu kämpfen, der sie je nach Windrichtung erreicht. Menschen dort klagen über Atembeschwerden. Noch gefährlicher, weil näher am Feuer, ist aber die Situation in einer Reihe kleinerer Siedlungen. Sie liegen zum Teil in abgelegenen Regionen, die schlecht erreichbar sind. Genaue Angaben fehlen. In sozialen Netzwerken wird viel Ärger über das Verhalten von Behörden artikuliert. Sie hätten viel zu spät eingegriffen. Regionale Politiker und der Katastrophenschutz hätten sich lange auf den Standpunkt zurückgezogen, Löscharbeiten seien deutlich teurer als der finanzielle Schaden, der am Wald entstehe. Dabei ist offenbar nicht berücksichtigt worden, dass innerhalb der Regionen, in denen nach geltender Rechtslage nicht gelöscht werden muss, auch Siedlungen liegen. Tatsächlich werden rund 93% der brennenden Fläche nicht gelöscht. Sie werden sich selbst überlassen. Kritik am Zustand der Löscheinheiten kommt von der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau. Dazu Alexander Kulinoi. Viele Löschmittel sind veraltet und unbrauchbar. Örtliche Behörden haben nicht ordnungsgemäß gehandelt, um Waldbrände zu orten und zu löschen. Die Strafverfolgungsbehörde geht bei etlichen Feuern von fahrlässigem Verhalten oder auch Brandstiftung aus. In einigen Bezirken des Gebiets Irkutsk, an den Orten, wo sich Waldbrände wiederholen, haben Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gezeigt, dass es Spuren von illegalen Abholzung und Lagerfeuerreste gab. Von der Verfolgung möglicher Straftaten abgesehen, gibt es in Russland zurzeit keine breite politische Debatte über politische Konsequenzen. Auch die ökologischen Aspekte, was das Abbrennen solcher Waldflächen für Natur und Umwelt bedeutet, werden außerhalb von Nischen nicht diskutiert. Waldbrände gibt es in den Weiten Russlands jedes Jahr. Nach Angaben von Greenpeace ist das Ausmaß in diesem Jahr allerdings viel größer als üblich. Die Wettervorhersage verheißt für die meisten Regionen in den nächsten Tagen hohe Temperaturen von bis zu 30 Grad, Wind und keinerlei Regen. Auf der Insel Alchon im Baikalsee, wo auch Schamanen leben und ihren Glauben praktizieren, wird inzwischen für Regen und nachlassende Feuer gebetet.
Eigentlich verhandeln die afghanische Regierung und die islamistischen Taliban miteinander um Frieden. Und das sieht im Moment so aus, dass die Taliban ihre Aktionen offenbar nicht zügeln, sondern weiter bomben. Bei einem Attentat in der Hauptstadt Kabul starben Polizisten und Soldaten und mindestens 95 Zivilisten wurden verletzt. Die Bombe war im morgendlichen Berufsverkehr vor einer Polizeiwache gezündet worden. Silke Dietrich.
Videos und Fotos sind heute Morgen schnell durch die sozialen Netzwerke gegangen in Afghanistan. Sie zeigen eine große schwarze Rauchwolke im Westen der Stadt Kabul. Abgas Kamyar war ganz in der Nähe, als die Bombe explodiert ist. Er hatte Glück und wurde nicht verletzt. Das hat er dem Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters erzählt. Ich bin hier heute Morgen lang gefahren und dann plötzlich dieser heftige Knall. Mein ganzes Auto hat gewackelt. Die Fenster von den Läden hier sind alle rausgebrochen. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Afghanistan sagte, die Opfer seien überwiegend Zivilisten. Die sind nun alle in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Der Direktor eines Krankenhauses, Javid Yusufpour, hat heute rund 70 Menschen aufgenommen. Unter den Opfern hier bei uns sind auch 5 Frauen und 3 Kinder, aber die meisten sind Männer. Die Taliban haben sich zu der Tat bekannt und behaupten, dass vor allem Soldaten und Polizisten getroffen wurden. In Afghanistan verüben die Taliban zahlreiche Anschläge. In Katar verhandeln sie seit einem Jahr mit den USA über ein Abkommen, das zu Friedensgesprächen führen soll. Beide Seiten sagen, dass es zu großen Fortschritten in den Verhandlungen gekommen sei. Die USA hoffen auf eine endgültige Vereinbarung bis September.
Auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg steckt in die aktuellen Verhandlungen zwischen den Taliban und den USA große Hoffnung.
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
Wir sehen eine wirkliche Chance auf Frieden in Afghanistan, sagte er gestern. Wir sind einem Friedensabkommen näher denn je und die NATO unterstützt alle Bemühungen, eine politische Lösung zu erreichen.
And NATO strongly supports all efforts to achieve a negotiated political solution.
Allerdings ist bei den Verhandlungen nach wie vor die afghanische Regierung nicht beteiligt. Bislang verhandeln nur die USA und die Taliban. Die USA fordern, dass Afghanistan kein Zufluchtsort mehr für internationale Terroristen wird. Außerdem wollen sie die Taliban dazu bringen, mit der afghanischen Regierung einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Die Taliban fordern, dass alle ausländischen Soldaten ihr Land verlassen sollen. Im Juli hatte es wieder mehr zivile Opfer in Afghanistan gegeben. Das sagen die Vereinten Nationen. Der UN-Sondergesandte für Afghanistan, Yamamoto, sagte, er sehe in einem scheinbaren Widerspruch einen Zusammenhang. Denn je intensiver die Friedensbemühungen seien, desto mehr habe auch der Konflikt wieder zugenommen. Er hat alle Konfliktparteien aufgefordert, ihre Verhandlungspositionen in den Friedensgesprächen nicht dadurch vermeintlich zu verbessern, indem auf allen Seiten militärisch eskaliert würde. Dieser Forderung aber scheint bislang keiner in Afghanistan nachzukommen.
Wieder ein Anschlag in Kabul, Silke Dietrich berichtete. Kann jemand eine rassistische Äußerung von sich geben, ohne das diskriminierend zu meinen? Der Ehrenrat des Fußballclubs Schalke 04 meint ja. Und damit geht die Diskussion um den Chef des Aufsichtsrates Clemens Tönjes weiter. Nicht wenige Schalker Fans sind empört und fordern die rote Karte für Tönjes. Der Schalke-Boss hatte die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika empfohlen und gesagt, Zitat, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel wird, Kinder zu produzieren. Zitat Ende. Zu den Reaktionen heute Jan Wochner.
Schalkes Vorstand hat reagiert. In einer Mitteilung des Führungstrios Schneider, Peters und Jobst heißt es, der Verein lasse sich nicht auf eine diskriminierende Äußerung reduzieren. Viele Schalker Fans sind trotzdem enttäuscht von der Entscheidung des Schalker Ehrenrats zu Clemens Tönjes und dessen umstrittenen Äußerungen.
Die richtige Entscheidung wäre eigentlich auch von Vereinsseite gewesen, dass man das Ganze beendet. Also meiner Meinung nach ist so jemand nicht mehr haltbar.
Ich finde, er sollte ganz zurücktreten. So eine Äußerung kann man nicht bringen, ganz ehrlich.
Nicht wenige Schalker-Fans blicken verwundert auf das, was der Ehrenrat verlauten ließ. Rassismus nein, Diskriminierung ja? Für viele ist das Haarspalterei. Für Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag von der SPD, ist die Unterscheidung sogar schlichtweg falsch.
Natürlich, wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als nur in Anführungsstrichen der Diskriminierung.
Und die quasi selbstgewählte Strafe für Tönjes sorgt auch für viel Achselzucken. Tönjes hatte seine dreimonatige Auszeit als Aufsichtsratsvorsitzender schließlich selbst vorgeschlagen. Für den Kölner Sportrechtler und Richter am Landgericht Jan Ort ein falsches Signal.
Es hätte hier die rote Karte geben müssen, nicht eine Selbstkasteiung, die sich Herr Tönjes offenbar selbst ja auferlegt hat. Es hätte eines deutlicheren Signals bedurft.
Denn für Ort ergeben sich Folgeprobleme.
Der organisierte Fußball wird es schwer haben, rassistische Äußerungen etwa in den Fankurven oder auch in anderen Bereichen seines Sports zu disziplinieren, wenn hier nicht mit der entsprechenden Härte vorgegangen wird.
Schalke selbst versucht, die Wogen zu glätten. Mannschaftskapitän Alexander Nübel macht sich wohl eher Gedanken über das anstehende Pokalspiel als über den Skandal um seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönjes.
Also ich habe es am Rande auch wahrgenommen, aber ich lese im Moment fast gar keine Zeitung. Wir haben dafür den Ehrenrat und das passte.
Das sieht die Schalker Faninitiative anders, verdeutlicht Sprecher Manfred Beck.
Wir werden versuchen zu erreichen, dass der Ehrenrat sich ein weiteres Mal mit der Angelegenheit befasst, dass sozusagen das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, weil wir immer noch der Meinung sind, dass es eine rassistische Äußerung war.
Der Fall Tönjes wird Schalke und seinen Anhang also weiter beschäftigen.
Jan Wochner berichtete und damit sind wir beim Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen mit Helena Bars.
Sollte die Steuer auf Fleisch erhöht werden? Der Frage gehen viele Zeitungen nach und kommen zu einem ziemlich eindeutigen Ergebnis. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert, Ja, Fleisch ist zu billig. Ja, wir sind alle für mehr Tierwohl. Also erhöhen wir die Mehrwertsteuer und mit dem Geld bauen wir neue, bessere Ställe. Das wird nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass zweckgebundene Steuern am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit im großen Topf verschwinden, würde die effektive Steuerung zum Wohl des Tieres den Staat vollends überfordern. Auch die Leipziger Volkszeitung ist dagegen. Schweinenackensteaks ohne Knochen, die Aldi Nord gerade in der 400-Gramm-Packung für 2,39 Euro anbietet, würden sich dann theoretisch auf 2,64 Euro verteuern. Lassen sich Grillfans von einem Aufschlag von 25 Cent für 400 Gramm Fleisch abschrecken? Zweifel sind angebracht. Die Südwestpresse aus Ulm warnt. Sollte es überhaupt eine Lenkungswirkung geben, betrifft sie ausschließlich Familien, die wirklich jeden Cent herumdrehen müssen. Das macht das ganze Ausmaß der Verachtung deutlich, das die Umweltdebatte leider so oft prägt. Wie bringt man die Menschen dazu, erstens weniger und zweitens Fleisch aus der Region zu einem fairen Preis zu essen, fragt die Neue Osnabrücker Zeitung und antwortet, mit Verboten und Steuern sicher nicht. Wo bleibt die gezielte EU-Förderung nachhaltiger Landwirtschaft statt Subventionen für Massentierhaltung? Wo sind die strengen Gülleregeln und ein Tierwohl-Label samt Herkunftskennzeichnung, das dem Verbraucher zeigt, was auf dem Teller landet? Frau Glöckner, handeln Sie! Auch die westfälischen Nachrichten aus Münster fordern einen anderen Weg. Wer Tieren und Umwelt dienen will, muss akzeptable Mindeststandards definieren und dafür sorgen, dass sie flächendeckend eingehalten werden. Teurer wird das Fleisch dann ohnehin. Aufgeklärte Verbraucher müssen akzeptieren, dass es das Kilogramm Bratwurst nicht mehr für 3,50 Euro gibt. Zum nächsten Thema. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten Schalke 04, Tönnies, lässt sein Amt nach abwertenden Aussagen über Afrikaner 3 Monate ruhen. Das reicht nicht, findet der Kölner Stadtanzeiger. Dass Tönnies im Stile eines Kolonialherren ungestraft über Afrikaner herziehen darf, ist schlimm für den Sport und katastrophal für Schalke. Der Weser-Kurier aus Bremen meint dagegen, rituell seinen sofortigen Rausschmiss zu fordern, wäre zu einfach und zu billig. Damit ist keinem Opfer von Rassismus geholfen, eher mit tätiger Reue. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe erwarten, die kommenden Wochen dürften zu einer Zerreißprobe werden für den Verein.
Das war die Presseschau von Helena Baas. Vielen Dank dafür. Und das war auch das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt gleich Fazit, Kultur vom Tage. Darin unter anderem ein Bericht über die Eröffnung des Locarno Filmfestivals. Mehr Aktualität dann morgen früh ab 5.05 Uhr. Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.